Gibraltar 1. und Granada 10. Dezember 1850, liebe Mutter. In Cadiz erhielt ich noch deinen Brief vom 4. November, für den ich dir herzlich danke. Du wirst seitdem meine Zeilen vom 7. November ebenfalls aus Cadiz empfangen haben. Zunächst freut es mich, dass es euch allen noch wohl geht, und die Hölzer werden hoffentlich dazu beitragen, um den Detmolder Winter weniger unangenehm zu machen. Da du doch aus Gibraltar einen Brief zu erhalten wünschtest, so schreibe ich dir noch kurz vor meiner Abreise nach Malaga. Übrigens will ich dir von meinen Geschäftsangelegenheiten lieber ein anderes Mal erzählen, weil das zu weitläufig sein würde. Ein Etablissement in Madrid haben wir aber nicht, sondern nur Häuser dort, mit denen wir schon in Verbindung standen. Wolle wird aus Spanien fast gar nicht mehr exportiert. England erhielt im Jahre 1848 nur 100.000 Pfund Wolle aus Spanien, dagegen 27 Millionen Pfund aus Australien. Mit diesem Artikel habe ich daher hier nichts zu tun. Dagegen interessieren mich Dinge wie Baumwolle, Leinen, Eisen und Holz. Wollte ich dir aber sagen, wie und in welcher Weise, so würde das meinen ganzen Briefbogen fortnehmen. Beruhige dich daher bei dem Gedanken, dass ich in Verbindungen für meine alten Freunde in England und in Hamburg anzuknüpfen suche. Von Cadiz fuhr ich abends mit einem spanischen Dampfboot ab, und als ich morgens erwachte, waren wir in der Straße von Gibraltar. Zwischen den Säulen des Herkules, rechts die afrikanische und links die spanische Küste, beide anscheinend so nahe wie die Ufer eines großen Flusses. Während wir durch diese Meerenge fuhren und aus dem Atlantischen Ozean in das Mittelmeer steuerten, wurde es allmählich hell über den afrikanischen Bergen. Die kolossalen Felsen der spanischen Küste entfinsterten sich ebenfalls, und als endlich das Morgenrot flammend auf Berg und Meer und Felsen lag, fuhren wir auf violettfarbenen Wellen dem riesigen Gibraltar entgegen. Die Engländer konnten wirklich nichts Gescheiteres tun, als sich diesen Felsen aussuchen, denn Gibraltar beherrschte durch seine Lage zwischen der afrikanischen und der spanischen Küste nicht nur diese beiden Länder, sondern auch die Einfahrt und die Ausfahrt aus dem Mittelmeer. Von der See aus gesehen scheint der Felsen ganz vom Festlande abgesondert zu liegen, und erst wenn man weiter in die Bucht von Algeciras kommt, sieht man, dass der Felsen noch durch ein sehr schmales Streifchen flachen Landes mit Spanien zusammenhängt. Dort mögen nun oft die Spanier verdrießlich nach dem wichtigsten Küstenknotenpunkte ihres Landes hinübersehen, der wohl für lange Zeit für sie verloren ist. Wie gesagt, ist Gibraltar den Engländern zunächst von hoher politischer Bedeutung, dann aber auch von großer kommerzieller Wichtigkeit, da jährlich fast für 1,5 Millionen Pfund Sterling englische Waren von dem Felsen nach Spanien hinübergeschmuggelt werden. Die Spanier könnten diesem für sie sehr nachteiligen Unwesen durch eine Erniedrigung der Eingangszölle leicht ein Ende machen, wenn sie nicht fürchteten, dass dann die ganze industrielle Provinz Katalonien in offenem Aufstand ausbrechen würde. Das spanische Gouvernement muss daher noch warten, bis es etwas sattelfester ist. Sobald dies der Fall ist, wird die Zollreduktion auch schon eintreten, und Gibraltar muss dann viel von seiner jetzigen Blüte verlieren, wird aber stets ein wichtiges kommerzielles Depot und immer eine fast unüberwindliche militärische Position bleiben. Wunderlich ist es, wenn man aus dem romantischen Andalusien plötzlich in dies militärische und kommerzielle Gibraltar kommt. Drüben liegt doch Spanien mit seinen spitzen Bergen, voll von bunten Eselstreibern, Lastenträgern, fantastisch geputzten Bauern und so weiter. Und wenn man von Algeciras hinübergefahren ist, so steht man mit einem Male wie in Altengland und sieht drei Regimenter englischer Soldaten gerade so stolz einhermarschieren wie in London oder York und ein wunderschönes Regiment schottische Hochländer nach dem Takt der Pfeife und des Dudelsacks gehen. Übrigens sind es nur die Soldaten in ihren roten Jacken, mit den blonden Haaren und mit dem britischen Stolz in den Gesichtern, welche das reine Altengland auf Gibraltar ausmachen. Außer ihnen wogen alle Nationen in den verschiedensten Trachten im tollsten Gemisch auf den Straßen herum. Briten in ihrer sauberen Wäsche und Kleidung, Spanier in andalusischer Tracht und in gewöhnlichem Anzug, Mauren in bloßen Beinen, in gelben Pantoffeln, grünen Talaren und weißen Turbans, Mohren aus dem Innern Afrikas in allem erdenklichen Putz. Türken in brillantem Kostüm, Malteser, Griechen, Italiener, Franzosen in dem jeder Nation eigentümlichen Anzug, kurz, es ist das bunteste Treiben, was man sehen kann. Da Gibraltar ein Freihafen ist, so kommen alle umherliegenden Nationen zum Einkauf englischer Waren auf dem Felsen zusammen, auf diesem dürren Felsen, der nichts produziert und doch alles besitzt, was auf der Welt ersonnen und ausgeführt wird. Dieselbe Freiheit, die im Handel besteht, existiert auch in der Religion, denn alle Glaubensbekenntnisse werden hier ungestört nebeneinander ausgeübt. Anglikaner, Quäker und andere Dissenter, römisch- und griechisch-katholische Protestanten und Lutheraner, Juden, Türken, Araber, alle haben ihre großen oder kleinen Kapellen und predigen, wie es ihnen gefällt. Alle haben ihren eigentümlichen Gott. Nur einem Gotte dienen sie gemeinschaftlich. Dem Gott Mammon.